TaxPod, der Steuerpodcast.
Liebe TaxPod-Hörer, eine weitere TaxPod-Folge steht an zum Verfahrensrecht. Wir sind am 2. April hier unterwegs mit der Aufnahme. Wir besprechen die Urteile aus März, ein paar Tage Verspätung. Wir wollen wieder 30 Minuten einhalten und innerhalb von 30 Minuten die relevanten Urteile des BFH des letzten Monats besprechen. Bei mir sind Christian Süß und Jens Schönfeld. Ihr Lieben, seid gegrüßt.
Hallo Götz.
Hallo Götz.
Und ein paar Tage Verspätung ist natürlich total übertrieben. Wir haben den 2. April, ja, also gut, ich weiß nicht, wann wir das jetzt hier dann online stellen, aber das ist also maximal ein Tag.
Ja, stimmt. So, wir haben ein paar technische Urteile, die wir nur überblicksmäßig darstellen wollen, ein paar aber auch sehr interessante, die auch in der Beratungspraxis durchaus Denkanstöße liefern wollen. Und wir würden beginnen mit diesmal dem einzigen Grunderwerbsteuerthema des zweiten Senats, damit wir die Grunderwerbsteuer schnell mal hinter uns lassen. Und zwar hat es zwei nahezu inhaltsgleiche Urteile gegeben, 2R15 aus 22 und 2. Senat 18 aus 22. Und letztlich ist es ein Bauträger-Sachverhalt, es geht um die grunderwerbsteuerliche Gegenleistung. Ein Bauträger hat eben Teileigentum an Wohnungen verkauft, in dem Vertrag stand drin, wenn die Käufer da Sonderwünsche haben, teureren Marmor, teurere Badewanne, dann können sie das gerne äußern, die dürfen das aber nicht selber einbauen, sondern das müssen die dann eben über den Bauträger machen, und der hat dann eben später für die Sonderwünsche das auch eine extra Rechnung gestellt und entsprechend höhere Einnahmen erzielt. Und die Frage, ist das eigentlich Teil der grunderwerbsteuerlichen Bemessungsgrundlage? Jetzt würde man ja sagen, boah, das ist jetzt nicht gar nicht im Kaufvertrag als solchem erstmal drin, aber es gibt eben auch die Norm § 9 Absatz 2 Nummer 1 Grunderwerbsteuergesetz zur Bemessungsgrundlage in der Grunderwerbsteuer. Die heißt, zur Gegenleistung gehören auch Leistungen, die der Erwerber des Grundstücks dem Veräußerer neben der beim Erwerbsvorgang vereinbarten Gegenleistung zusätzlich gewährt.
Ich finde das ja mal ein bisschen schwierig, Götz, genau. Achso, du wolltest ja noch sagen, was der BFH dazu sagt.
Genau. Nee. Sag erst mal, was du sagst, und dann gucken wir, was der BFH dazu sagt.
Ja, ich finde, mir geht das ja immer ein bisschen zu weit, ja, dass man letztlich den Tatbestand der Grunderwerbsteuer so weit ausdehnt. Da muss man ja sagen, ist historisch auch nicht so gewollt gewesen. Es gab ja mal auch eine Reform der Grunderwerbsteuer, wo man gesagt hat, komm, wir verbreitern die Bemessungsgrundlage und das gehört ja hier dazu. Ja, und aber dafür kleine Steuersätze, so, da kann sich kein Mensch mehr dran erinnern. Die Steuersätze sind jetzt mal jedenfalls in den allermeisten Bundesländern sehr, sehr hoch. Die Grunderwerbsteuer ist eine gravierende Steuer, und vor dem Hintergrund, also habe ich irgendwie Schwierigkeiten damit, mit solchen nachträglichen Dingen. Ja. Das ist vielleicht, ja, ich meine, die Norm ist, wie sie ist, ja. Aber die Frage ist, ob man die nicht dann eng auslegen muss und sagen muss, Mensch, das, was ich am Anfang wirklich als Gegenleistung da vereinbart habe, ja, und wenn ich mir danach goldene Wasserhähne einbauen lasse, ja, dann habe ich halt goldene Wasserhähne. Aber irgendwie habe ich die auf die goldenen Wasserhähne dann Grunderwerbsteuer bezahlen muss, obwohl das eigentlich am Anfang nicht so vorgesehen war. Da hätte ich da ein Fragezeichen dran, aber ja, der BFH offensichtlich nicht.
BFH sieht es anders. Ich sage, im Grunde genommen reicht hier schon der rechtliche Zusammenhang mit dem Erwerbsgeschäft, der sich insbesondere dadurch ergibt, dass die Bauleistungen schon in dem Erwerbsgeschäft konkretisiert waren und dass das dadurch verändert nur wird, was ursprünglich schon mal vorgesehen wird. Das würde ausreichen. Gibt einem jetzt nicht so super enge Voraussetzungen an die Hand, aber jedenfalls hier, wo das alles schon vom Bauträger quasi gemacht werden musste, ist das sicher nochmal ein anderer Fall, als wenn man seine eigenen Handwerker dann daran setzt und da eingreift. So, wir wollen ja unsere Zeit auch im Blick haben. Hat jemand überhaupt einen Wecker gestellt?
Ja, ich habe das hier mit im Blick. 3 Minuten sind um.
Okay, sehr gut. So, nächstes Urteil. Das ist eigentlich eines der spannenderen im Feld. 1R36 aus 22 geht um Tantiemen an den Minderheitsgesellschafter einer Aktiengesellschaft, ganz wichtig, und zwar die Frage, ob das eine VGA darstellen kann. Und hier ist eine Situation, in der eine Tantieme an einen zu einem Drittel beteiligten Aktionär gezahlt wurde, die möglicherweise zu hoch gewesen sein könnte unter Angemessenheitskriterien. Die Situation ist aber die, es gibt eben auch noch zwei Mitgesellschafter. Und der eine Gesellschafter, der die Tantieme bekommen hat, ist auch der alleinige Vorstand der AG. aber er ist nicht im Aufsichtsrat. Im Aufsichtsrat ist ein fremder Dritter und sind die beiden anderen Mitgesellschafter. Und ja, an euch, ihr könnt ja übernehmen, was das für den BFH bedeutet. Jedenfalls läuft es nicht so wie bei der GmbH hier nach dem Urteil.
Ja, und das liegt halt daran, Götz, dass zivilrechtlich die Aktiengesellschaft eben doch ein anderes Wesen ist. Ja, deswegen nehmen die ja auch viele nicht, weil sie eben wenig Einfluss nehmen können als Gesellschafter, können dem Vorstand keine Weisungen erteilen. Dann gibt es auch noch so einen furchtbaren Aufsichtsrat. Schlimmstenfalls ist der auch noch mit Mitarbeitern besetzt. Ja, und der agiert ja eben ziemlich unabhängig. Wenn ich die Entscheidung hier richtig verstehe, ist das so, dass der BFH sagt, aus dem Gefüge jetzt mal grob dargestellt folgt, ja, dass dieser unabhängige Aufsichtsrat einfach da hier mit fremden Dritten einen Vertrag geschlossen hat und da unterliegt letztlich das erstmal der Annahme, dass das fremdüblich ist. Es sei denn, natürlich, ja, hier gibt es offensichtliche Anhaltspunkte und das steht eindeutig fest, dass man hier eben an der Fremdüblichkeit vorbeimarschieren wollte. Ja, also man dreht so ein bisschen auch die Beweislast um. Und das finde ich ehrlich gesagt ist richtig. Und bedeutet aber zugleich, glaube ich, dass wenn man eben häufig, hat man ja eben auch Streitfälle, ja, der Gesellschafter, Geschäftsführer einer GmbH, ist denn das Gehalt jetzt eben fremdüblich oder nicht? Klammer auf, ob das überhaupt noch richtig ist, dass sich irgendwie Gesellschafter, Geschäftsführer solche Gehälter auszahlen oder ob man nicht in der Welt, in der auch diskutable Gewinnausschüttungen möglich sind, besser eine diskutable Gewinnausschüttung macht, die auch besser versteuert ist und irgendwie sozusagen sozialversicherungsrechtlich andere Konsequenzen hat. Klammer zu. So, das kann man sich überlegen, aber hier ist es eben so, dass eben so eine Tantieme vereinbart wurde. Und vor dem Hintergrund kann es eben sinnvoll sein, diejenigen, die gerne solche Geschäftsführergehälter-Tantiemen vereinbaren möchten, denn die sind in der AG vielleicht gar nicht so schlecht aufgehoben, wenn der Aufsichtsrat dann eben auch, ich würde den mit fremden Dritten besetzen. Ja, und ich glaube, dann hat man sehr, sehr gute Chancen, dass man aus diesen ganzen Debatten um Fremdüblichkeit raus ist.
Genau, jetzt in dem Fall war es ja so, der Vorstand war nicht im Aufsichtsrat, wohl aber zu einem Drittel an der Aktiengesellschaft beteiligt. Das müsste aber entsprechend gelten, aus meinem Verständnis, selbst wenn der Beteiligte zu einem Drittel beteiligt, auch im Aufsichtsrat ist und dort nicht beteiligte fremde Dritte sitzen, die Mehrheit haben im Aufsichtsrat, auch dann müsste das wegen dieser besonderen Stellung des Aufsichtsrats, der zivilrechtlichen Stellung, auf die der BFH abstellt, genauso entschieden werden.
Und das müsste auch gelten, Christian, wenn wir einen beherrschenden Gesellschafter haben. Ob ich den dann natürlich in den Aufsichtsrat setzen würde, Fragezeichen, aber das müsste eigentlich genauso sein. Ich habe den beherrschenden Gesellschafter, den setzen wir mit in den Aufsichtsrat, aber da sind eben noch mehr Mitglieder. Und die können ihn auch im Zweifel überstimmen und dann würde ich auch sagen, dann ist es, wie es ist. Ja.
Richtig, ja.
Ja. Und das ist ja interessant, das ist ja wirklich sehr eng am Gesetz angeknüpft, eben, dass der Aufsichtsrat auch gerade die Aufgabe hat, eben die Fremdüblichkeit und Angemessenheit von Vergütungen der Vorstandsmitglieder zu kontrollieren. Ja. Und da ist er gesetzlich zu angehalten. Wenn man das nicht macht, hat das eben auch, es ist ein Gesetzesverstoß. Ja. Und da das ist eigentlich folgerichtig, auch die Steuerkonsequenzen entsprechend zu ziehen. Also, wir merken immer mehr, ja auch in unserer sonstigen Beratungspraxis, dass die AG in vielerlei Hinsicht gar keine verkehrte Rechtsform ist. Ja, auch, also es geht ja nicht nur um die Visitenkarte, die natürlich auch vielen Leuten sehr wichtig ist. Ein Vorstandsvorsitzender ist natürlich was Schönes, aber es gibt eben auch viele andere Themen. Und der hier gehört jetzt mit dazu.
Aber wenn es um die Titelage geht, Götz, da kann man natürlich auch eine SE nehmen, ja, weil da kann man sich ja irgendwie, da kann man auch Präsident werden oder so, ja, also. Das ist ja schon noch viel cooler.
An die Vorrats-SE. Wir gehen weiter. Ein Urteil des ersten Senats, das wollen wir wirklich nur ganz kurz beleuchten. 1R 16 aus 20. Es geht um den Abzug ausländischer Steuern im Organkreis. Es spielt noch im alten Recht vor der Mindestbeteiligungsgrenze im 8b4. Und hier hat im Grunde genommen in einer doppelstöckigen Struktur, oben ist die Klägerin, die ist Organträgerin, darunter ist die Tochter, ist auch eine AG, ist Organgesellschaft. Und diese Organgesellschaft, die bekommt eben aus dem Ausland Streubesitzdividenden, die damals noch unter 8b fielen, eben dann nur mit der Schachtelstrafe belastet waren. Und in diesen Streubesitzdividenden war bereits Quellenbesteuerung enthalten von ausländischen Ländern. Das waren also die Dividenden kamen aus ausländischen Gesellschaften. Und im Grunde genommen war die Frage, ob man in den 8b also in den Betrag, in den Gewinn auch diese Quellenbesteuerung reinzieht oder ob man die netto schon abzieht, was zur Folge hätte, dass die nicht Teil der Schachtelstrafenbesteuerung würde. Und das Ganze steht natürlich im Widerspruch zu Paragraph oder im Widerstreit zu 34c Absatz 2 ESTG, der dem Abzug von ausländischen Steuern, die eben abgezogen werden müssen, oder ob das hier schon direkt quasi gar nicht im Gewinn aufgenommen wird.
Ich hätte ja gedacht, Götz, die Vorfrage, aber die ist offensichtlich implizit mitbeantwortet, ja, dass man natürlich über die Anrechnung erstmal nachdenkt und sich die Frage stellt. Also es ist ja mehr so eine wirtschaftliche Denke, die jetzt hier angewendet wird, wenn man sagt, bleibt ja gar nicht alles steuerfrei wegen der Schachtelstrafe, sondern steuerfrei bleiben nur 95%, 5% sind steuerpflichtig, ja, jedenfalls wirtschaftlich gedacht, rechtlich ist natürlich anders, da bleiben 100% steuerfrei, das ist ja auch genau das Problem. Aber mal angenommen, würden das eben wirtschaftlich denken, dann kann man sich ja schon fragen, ob ich auf die Steuer, die ich auf die 5% zahle, vielleicht erstmal die Anrechnung bekomme. Das ist ja auch so ein Uraltstreit und deswegen sage ich das hier auch nochmal, im Grunde schließt sich ja auch so ein bisschen der Kreis. Also vor 20 Jahren habe ich darüber mit Arne Schnittger bei PwC und Axel Kordewiener gestritten, ja, in dem Beitrag, und die beiden waren der Auffassung, irgendwie Anrechnung ist Blödsinn, weil 100% steuerfrei, und ich meinte, nee, das muss doch gehen wirtschaftlich. Ich hätte das Gefühl, dass das hiermit auch mal endgültig beantwortet ist, dass es wohl nicht geht. Und dann eben ist man in den Abzug marschiert. Ja, aber der Abzug, der geht eben auch nicht, weil eben die Vorschrift sagt, soweit es eben steuerfrei ist, bekommst du halt auch keinen Abzug. Und so ist mein Verständnis, dass der BFH sagt, 100% bleiben eben hier leider steuerfrei. Aber ehrlich gesagt, ist ja schon auch ein Trick, ja. Also das ist irgendwie, ist ja alles richtig technisch. Aber wenn ich mir vorstellen würde, die Schachtelstrafe wäre nicht 5%, ja, sondern 50, ja, da würden wir das genauso sehen, sozusagen 100% bleiben steuerfrei, aber irgendwie 50% werden wieder hinzugerechnet. Ja, da kann man sich ja schon fragen, irgendwie ein bisschen komisch. Ja, also das ist ja, für mich war das immer ein technischer Trick, aber geschenkt.
Sind ja nur 5%.
Ja, und ich glaube, das ist dann wahrscheinlich so, da wird der BFH würde jetzt sagen zu mir, ja, das passt schon mit Typisierungsbefugnis und 50% ja, ist dann außerhalb dieser Typisierungsbefugnis, na gut, vielleicht.
BFH konnte großzügig offen lassen, also ein paar spannende Nebenfragen, eben auch insbesondere Anrechnungen auf Gewerbesteuer überhaupt und aber auch in so einer Organsituation. Wer ist hier eigentlich derjenige, der den 3c Absatz 2 Antrag überhaupt stellt? Und das ist ja, wenn wir heutzutage nicht im 8b1 mehr sind, wegen 8b4, ist das ja eine relevante Frage. Die hat er allerdings offen gelassen, sodass wir da keine näheren Erkenntnisse haben.
Und die Anrechnung auf die Gewerbesteuer hat er auch offen gelassen, nicht?
Ja, ja.
Genau, dann hätten wir noch einen zweiten Organschaftsfall über die Grenze sozusagen. Das ist das Urteil 4R29 aus 22. Da hatten wir auch eine inländische Organschaft. Organträgerin war eine Personengesellschaft. Die hatte als Organgesellschaft unter sich eine Kapitalgesellschaft und die erhielt Dividenden, ich glaube, aus Dänemark. Und da hatten sich die Steuerpflichtigen überlegt, wir haben doch in der EU die Mutter-Tochter-Richtlinien und die sagt, Gewinnausschüttungen müssen steuerfrei gestellt werden. Warum sollen denn diese Dividenden, die wir erhalten, auf Ebene der Organgesellschaft ankommen und dann hochgeschleust werden zur Organträgerin, hinter der natürliche Person stehen? Da muss doch unten bei der Kapitalorgangesellschaft muss doch der 8b greifen. Das sieht doch die Mutter-Tochter-Richtlinie vor. Und wir hatten in der letzten Ausgabe, glaube ich, darüber berichtet, dass die mündliche Verhandlung schon angedeutet hat, dass das wohl nicht die Sicht des BFH ist. Und das hat sich jetzt bewahrheitet. Der vierte Senat hat nochmal ausführlich entschieden, dass wir eben die Mutter-Tochter-Richtlinie natürlich berücksichtigen müssen, dass die in Deutschland aber eben durch 8b und im Organschaftsfalle durch den 15 KSDG umgesetzt wird. Und der 15 KSDG sagt eben, die ganze Frage 8b oder vielleicht doch 3 Nummer 40, je nachdem, wem die Dividenden am Ende zufließen in dieser Organschaft, das entscheiden wir nur auf Ebene der Organträgerin. Und deswegen ist da kein Verstoß gegen die Mutter-Tochter-Richtlinie erkennen, sondern das Ganze wird eben auf Ebene der Organträgerin, je nachdem, wer an ihr beteiligt ist, entschieden. Und dann sind wir hier ganz normal in der Frage 3 Nummer 40. Da wird das Teileinkünfteverfahren kommt zur Anwendung, wenn dahinter natürliche Personen stehen.
Ja.
Das ist in der Sache eine zutreffende Entscheidung, die ist systematisch korrekt. Das ist schade für die Steuerpflichtigen hier, aber zutreffend.
Gut. So, dann haben wir hier einen Fall, der sicher noch ein bisschen zu denken geben wird, den wir aber nur ganz überblicksartig beschreiben wollen, weil es auch sehr komplex ist und sich auf der Tonspur eigentlich schwer darstellen lässt. Nur, das ist das Urteil des ersten Senats vom 13. November 2024, 1R3 aus 21. Und es geht um das wirtschaftliche Eigentum an sicherheitsübereigneten Aktien. Und das ist im Grunde genommen eine Fallkonstellation, die unter dem Stichwort strukturiertes Wertpapierleihgeschäft geht. Und hier haben eigentlich die Vertragspartner eine Wertpapierleihe eben vereinbart mit Rückkaufvereinbarung und dann noch ein Wertpapiersachdarlehen im umgekehrten Wege. Und im Rahmen dieses Geschäfts wurden eben unter anderem auch ein Aktienpaket letztlich zur Sicherheit übereignet, und zwar von einem normalen Steuerpflichtigen, einer Körperschaft an eine Bank. Ja, und es geht letztlich, also was hier letztlich passiert ist, rein vom Ergebnis her betrachtet, ist das hier ein gewisses Spiel zwischen 8b1 Steuerfreiheit, den die Bank eben nicht ziehen kann, gemacht wurde und gleichzeitig Aufwand voll abziehbar war. So, das FG ist da rübergegangen und hatte eigentlich hier die Zurechnung dieser Aktien relativ wertungsoffen letztlich vorgenommen. Dem hat der BFH hier einen Riegel vorgeschoben und hat eigentlich sehr streng gesagt, dass die zur Sicherheit übereigneten Aktien eben dem Sicherungsnehmer als Inhaber der Aktien zuzurechnen sind, wenn er die wesentlichen Stimmrechte, insbesondere zur Veräußerung der Aktien, ausüben kann. Ich glaube, das sind so die Grundsachen, die man eben im 39 AO so hat.
Ja, aber muss man ja auch sagen,
aber die zweite Komponente
ist ja auch nichts Neues, muss man sagen, Götz. Ja, also jetzt im Grunde hast du es jetzt im Detail hier nochmal versucht, in aller Kürze darzustellen, was ja bei diesen Wertpapierleihen immer maximal schwierig ist. Ich hoffe, die Hörer sind jetzt hier nicht gleich irgendwie davon gesprungen. Ja, aber wie gesagt, es geht um eine Wertpapierleihe und da gibt es Leitlinien der Rechtsprechung dazu, ja, zu den Cum-Ex-Fällen, ja, können wir ja hier sagen. Ja, und da geht es wo ist das wirtschaftliche Eigentum? Das muss untersucht werden. Ja, und das ist halt hier, wie es ist. Das muss man eben herausfinden nach diesen Grundsätzen, die eben, ja, ich will nicht sagen strenger sind, sondern die sind halt, wie sie sind. Ja, und da guckt halt danach, wo sind die Chancen und Risiken. Ich glaube, was ein bisschen neu ist in der Entscheidung, dass der BFH so ein bisschen die Tür aufgemacht hat, letztlich zu der Frage, kann da nicht vielleicht auch ein Gestaltungsmissbrauch gewesen sein? Und das FG soll sich das mal schön anschauen, ja, ob da Gestaltungsmissbrauch ist, 42 AO, und dann können die im Zweifel auch damit das noch überfahren. Ja. Und das ist vielleicht ein Ticken neu. Aber ehrlich gesprochen, auch das ist nicht neu, ja, weil irgendwie da so steht es halt in 42 AO im Gesetz, ja, mit den außersteuerlichen Gründen. Wenn ich halt keine habe und eben das nur aus steuerlichen Gründen mache, dann ist das jedenfalls mal nicht so fernliegend, ja, dass man diesen Hinweis gibt, und den hat hier der BFH eben gemacht.
Ja, das muss man sagen, ist mal eine der wenigen Äußerungen des BFH, in denen so aktiv 42 AO, wenn auch nur im Rahmen der Segelanweisung ans FG, aber dennoch argumentiert wird. Ne?
Genau, aber das bereitet ja auch bestimmt die Gefahr, muss man sehen, auch das ganze Thema rund um KUKUM, wo ja letztlich auch noch diskutiert wird. Ja, ich glaube, das muss man jetzt einfach im Blick haben, ja.
Wenden wir uns lieber normaleren Fällen zu. Hier haben wir eine Privatkundensituation, würde man aus unserer Beratungspraxis heraus das benennen. Im Urteil vom 20. November 2024, 6R33 aus 21, geht es um die Besteuerung einer Abfindung und auch von Aktienoptionsprogrammen eines Arbeitnehmers, der seinen Lebensmittelpunkt und damit seine DBA-Ansässigkeit in Frankreich hatte, die Tätigkeit aber teilweise eben auch für einen deutschen Arbeitgeber in Deutschland ausgeübt hat. Und das ist in der Vergangenheit immer so gelaufen, dass Deutschland hier nach dem DBA eben anteilig, soweit die Tätigkeit in Deutschland ausgeübt wurde, auch besteuern durfte. Die übliche Situation. Und jetzt im Grunde genommen die Frage, gilt das eigentlich auch für die Abfindung, die dafür gezahlt wird, dass der Mann eben früher seinen Job verlässt und dann 3 Monate freigestellt ist? Und gilt das eben auch für Aktienoptionen, die ihm eingeräumt wurden, die für seine Tätigkeit im Grunde genommen der Vergangenheit eingeräumt wurden, die Einräumung aber letztlich beziehungsweise die Ausübung schon in einem Zeitpunkt stattfindet, wo er gar nicht mehr aktiv tätig ist und eben nicht mehr nach Deutschland kommt, um hier zu arbeiten? Ja, Christian, Jens, wollt ihr?
Ja, der BfH sagt im Endeffekt ja. Das gilt, wir müssen uns anschauen, wir müssen ein bisschen unterscheiden. Die Abfindung, da müssen wir uns anschauen, wann ist die erdient worden? Und da sagt der BfH, ja, die ist erdient worden in dem gesamten Berufsleben. Deswegen müssen wir dann aufteilen, wie viel davon war in Frankreich, in dem Fall wie viel in Deutschland von der Tätigkeit. Und nach den Schlüssen müssen wir dann eben das Besteuerungsrecht zuweisen. Und er sagt, die Aktienoptionen, da machen wir das ähnlich. Wir schauen aber halt nicht darauf, wie lang war der Arbeitnehmer im Betrieb, sondern wir schauen, was da vereinbart ist für welche Dauer diese Aktienoptionen gewährt wurden, wie lange man da im Betrieb sein musste. Und auch danach teilen wir dann auf, wie viel davon auf Deutschland und wie viel davon auf Frankreich entfallen ist.
Genau, die Aufteilung zum Meinverständnis ist eben linear. Das hätte man ja auch anders machen können, so gerade bei Aktienoptionen. Ja, könnte man sich ja auch vorstellen, wenn das in den ersten 10 Jahren vielleicht im Grunde sich gar nicht bewegt hat und dann in den letzten 2 Jahren gehen die plötzlich die Aktien durch die Decke und gerade in den letzten 2 Jahren habe ich vielleicht ausschließlich nur noch in Frankreich gearbeitet, kann man sich fragen, so ist das eigentlich richtig, das linear jetzt aufzuteilen? Ja, aber einen Schlüssel muss es geben. Ja.
Gut, dann lassen wir das hinter uns. Dann ein Urteil, das wir auch schon besprochen haben, können wir entsprechend kurz machen. In unserer Vorschau am 14. Januar 2025 hat der 9. Senat in der Rechtssache 37/21 dazu entschieden, ob die britische Remittance-Basis-Besteuerung, die es ja nun nicht mehr gibt, als Vorzugsbesteuerung im Sinne des ASTG zu sehen ist. Dazu, Christian, hattest du ja schon im Rahmen der Vorschau berichtet. Willst du noch kurz?
Genau, auch da hat sich letztlich das bestätigt, was wir vorher gesagt haben. Also man weiß jetzt, wenn man uns zuhört, ist man einen Monat früher dran mit dem, was der BfH entscheidet. Der BfH hat in der mündlichen Verhandlung da schon angedeutet, dass das wohl eine Vorzugsbesteuerung sein könnte. Und das hat er jetzt nochmal sehr ausführlich begründet, dass dem so ist. Nach dem Urteil ist letztlich die Aussage, diese Remittance-Basis-Besteuerung ist gezielt für Ausländer geschaffen worden in Großbritannien, damit die nach Großbritannien kommen, dann weniger Steuern zahlen als die anderen Leute. Und der Umstand, dass das Teil der allgemeinen britischen Besteuerung ist oder des allgemeinen britischen Besteuerungssystems, der spricht da nicht entgegen, weil auch eine Vorzugsbesteuerung Teil eines allgemeinen Steuersystems sein könnte. Ja, das ist die Aussage. Jetzt gibt es die Remittance-Basis-Besteuerung nicht mehr, aber diese Grundsätze kann man sich ja für andere Vorzugsbesteuerung oder nicht heranziehen, wenn man das
Die ja auch immer häufiger werden, muss man ganz klar sagen.
Ganz genau.
Ich habe mich gefragt, ob wir in dieser einmaligen Gelegenheit, dass wir mal bei den Verwerfungen in den USA unsere Wissenschaftler vielleicht mal wieder zurückbekommen, ob das nicht mal ein schönes Programm wäre, eine Sonderbesteuerung, ein Sondersteuerregime für zurückkehrende Wissenschaftler aus den US-Forschungseinrichtungen an die Deutschen.
Ja, ist eine schöne Idee, aber dafür haben wir ja die Wegzugsbesteuerung. Das heißt, wenn die hierher kommen und dann schöne Dinge entwickeln, vielleicht sogar noch mit investieren und die danach wegziehen, dann haben sie auch noch die Wegzugsteuer am Bein. Also ich glaube, Götz, von der Vorstellung...
Dann bleiben sie für immer da
jetzt. Von der Vorstellung sind wir mal so weit entfernt. Und ich meine, wenn wir schon bei Politik sind, also ehrlich gesprochen, das, was hier gerade in den Koalitionsvereinbarungen da diskutiert wird, dass man die Unternehmenssteuern attraktiver zu machen, in 5 Jahren die Körperschaftssteuer um 1% senken will. Ja, also deswegen, ich glaube, Götz, finde den Vorschlag gut, den du gemacht hast und glaube ich auch richtig. Und ehrlich gesagt würde ich den auch erweitern. Ja, gerade wenn man die ganzen Sondersteuersysteme sich anschaut. Ja, also die Leute sind ja auf der Flucht zum Beispiel jetzt aus UK. Und wo gehen die hin? Die gehen nach Italien. Ja, in Italien, gerade Norditalien, da gehen die Immobilienpreise gerade durch die Decke, weil die sich nicht retten können vor Zuzüglern. Ja. Und wie gesagt, wir sehen das ja auch in anderen Regionen. Wir sehen das auch auf Mallorca mit Lex Beckham. Ja, und auch da versucht die Balearenregierung ein bisschen gegenzusteuern, weil natürlich das für Einheimische immer schwieriger wird, da was zu finden. Ja, Götz, du bist jetzt ja auch Experte für Griechenland, ja, wo wir wussten das ja ehrlich, ich wusste das gar nicht, dass sie auch ein super Vorzugssteuersystem haben und sogar in Kombination mit einem Erbschaftssteuerabkommen, das glaube ich aus einem Satz besteht, also wirklich super. Also nur um das hier kurz zu machen. Also das heißt, das gibt es und ich sehe das so wie du. Ich glaube, Deutschland wäre gut beraten, für die Leute, die wir hier wirklich haben wollen, vielleicht auch Vorzugssteuersysteme dann einzuführen. Vielleicht noch ganz kurz zu der Entscheidung, ja, bevor wir hier so abschweifen. Ich glaube, inhaltlich können wir diskutieren, haben wir ja auch vorgebracht vor Gericht, dass wir gesagt haben, das ist Teil des britischen Steuerrechts, gibt es schon seit Hunderten von Jahren. Da konnten wir das Gericht nicht überzeugen. Und man muss auch sagen, dass der BfH hat sich im Vergleich auch zum Finanzgericht sehr, sehr viel Mühe gegeben mit der Entscheidung. Nur an einer Stelle ist er falsch abgebogen, muss man sagen. Das ist die Frage der EU-Rechtswidrigkeit. Und da haben wir im Grunde das etwas neuere Phänomen der EU-Grundrechtscharta eingeführt, auch in den Prozess, und gesagt, Mensch, da könnte was sein, auch mit Freizügigkeit. Und da ist er relativ schlank drüber wegmarschiert, der BfH, weil er gesagt hat, ihr hört mal, das ist ja hier kein harmonisiertes Recht. Und nur deshalb, kommt ihr nicht in die EU-Grundrechtscharta. Und das ist nicht richtig. Ja, bereits eben die Beschränkung durch eine Vorschrift, die führt bereits, also die Beschränkung des EU-Rechts, ja, durch eine nationale Vorschrift führt bereits dazu, dass ich in die EU-Grundrechtscharta komme. Also beispielsweise bei der Wegzugsbesteuerung und bei anderen Dingen. Das ist ja auch kein harmonisiertes Recht. Aber sobald letztlich die EU-Grundrechte oder die EU-Grundfreiheiten berührt sind zum Beispiel, habe ich eben den sofortigen Gang in die EU-Grundrechtscharta und kann da letztlich zusätzlichen Schutz suchen. Das hat er ein bisschen kurz gemacht, aber muss man auch sagen, da ist die Entwicklung auch noch ganz am Anfang.
Gut, dann kommen wir zum letzten Fall hier aus unserer entschiedenen Kategorie. Es geht um Steuerstundungsmodelle, 15b Absatz 1 EStG, Urteil vom 21. November 2024, 4. Senat, Rechtssache 6 aus 22. Verschiedene Kommanditisten sind an einer KG beteiligt. Die KG baut ein Biodieselkraftwerk. Der normale Businessplan sieht so aus, dass das am Anfang insbesondere aufgrund degressiver Abschreibungen zu Verlusten führt, aber auch eigentlich nur ein paar Jahre. Dann soll es in die Gewinnzone übergehen, ist betriebswirtschaftlich im Grundsatz ein sinnvolles Projekt, denkt man jedenfalls. Die Gesellschafter finanzieren sogar auch noch nach und machen noch in ihrem Sonderbetriebsbereich auch noch Finanzierungsaufwendungen geltend. Und am Ende des Tages funktioniert das alles nicht und die Gesellschaft muss Insolvenz anmelden und ist kaputt. Und jetzt ist die Frage, ob diese Verluste von 15b eigentlich von der Verrechnung mit anderen Einkünften gesperrt sind. Und ja, also Jens, vielleicht willst du dazu, wir haben ja auch ein paar Fälle dieser Art.
Ja, man muss ja sagen, es gibt ja diese Sonderabzugsbeschränkung dann im 15b EStG und vereinfacht sagt er, so Verlust und so, das ist ja alles in Ordnung und das können auch strukturierte Verluste sein und man kann sich auch bewusst in Verluste hineinstrukturieren, das ist alles in Ordnung. In Ordnung ist nicht, wenn das im Grunde dir so modellhaft vorkonstruiert wird. Ja, also wenn das letztlich das Investment auf letztlich etwas beruht, wo letztlich ein Dritter sagt, Mensch, das ist hier eine tolle Idee, um da zu investieren, könnte auch ein Fonds sein oder so. Ja, und das soll eben dazu führen, dieses Modellhafte, ja, dass ich dann in die Abzugsbeschränkung komme. Wenn man das selber auf die Idee kommt und sagt, Mensch, so ein Biodiesel-Blockheizkraftwerk, ja, das ist eine super tolle Idee und dann habe ich da nur dauerhaft Verluste, dann ist das irgendwie super. Aber wenn ich das mit anderen mache und da kommt jemand dazu, dann ist das eben nicht gut. Ja, also das,
und du sagst dauerhaft Verluste, also ist eine Anlaufphase von zwei, drei Jahren.
Entschuldigung, eine Anlaufphase. Und das hat man ja ehrlich gesagt auch manchmal in Bereichen, wo auch Sondervergünstigungen gewährt werden, ja, wie irgendwie degressive AFA, Investitionsabzugsbeträge, wo ich am Anfang halt eben da in so eine Verlustphase bewusst komme, weil das die Steuergesetze das zulassen. Ja, und dann soll das eben schlecht sein, wenn das so modellhaft ist. Also so richtig überzeugt mich das nicht, aber wahrscheinlich muss man auch sagen, die Frage ist, worin ich da investiere. Also ich glaube, die Chancen wären hier noch schwieriger gewesen für den Investor, wenn es ein Atomkraftwerk gewesen wäre. Aber wahrscheinlich, wenn das so Solar oder irgendeine Windmühle irgendwo ist, ist das mega super. Und dann, glaube ich, traut sich da wahrscheinlich niemand dran. Ne?
Ich meine, ich finde es halt auf den ersten Blick so widersinnig, dass man degressive AFA gewährt, um genau die Investition in so ein Biodieselkraftwerk eben zu ermöglichen und dann gleichzeitig zu sagen, in der Sekunde, wo sich die Leute eben modellhaft zusammenschließen, weil einer das einheitlich organisiert und die anderen Leute dann nur das Geld geben, dann passt das plötzlich nicht mehr. Also, auch wenn der BfH jetzt wiederholt eben sagt, dass das nicht im Widerspruch zu den Lenkungsvorschriften steht, der Gesetzgeber möchte nicht, also der möchte nur verhindern, dass man das modellhaft tut. Mich stört daran wirklich, dass da irgendwie Form follows Function umgekehrt ist. Ne? Ich muss mal ganz klar sagen.
Normalerweise ist es genau umgekehrt, Götz, du hast total recht, ja, dass wir uns anschauen, was ist eigentlich materiell hier drin, ja, ist das eben wirklich dauerhaft verlustig oder eben ist das wirklich so, wie wir hier sagen, anfangen. Und dann kann natürlich solche Dinge, können sich auch mal umkehren. Natürlich kann eine Investition auch nach hinten losgehen. So ist das nun mal im Leben, wenn man Risiken eingeht. Und ehrlich gesagt, klar sind das häufig denn Menschen, die halt irgendwie viel Geld verdienen und dann letztlich darin investieren, weil sie nach Investitionsmöglichkeiten suchen. Aber warum soll sich ein Arzt irgendwie mit Biodieselheizkraftwerken beschäftigen und irgendwie,
also
was soll das?
Ja. Kannst du das Gute falsch tun, Jens?
Und ganz offensichtlich. Ne?
Vielleicht noch eine Komponente dazu. Also am Ende sind diese Verluste ja hier definitiv geworden. Die waren nicht verrechenbar und dann ist das Ding insolvent gegangen. Da kann man sich ja fragen, ob vielleicht doch am Ende noch irgendwie im Rahmen von einer teleologischen Reduktion die Ausgleichsfähigkeit hergestellt werden muss und auch, ob das verfassungsmäßig eigentlich in Ordnung ist, dass die hier einfach definitiv werden, die Verluste. Aber auch diese beiden Aspekte hat der BfH eigentlich abgebügelt.
Also deswegen ist, glaube ich, Vorsicht geboten im Grunde mit solchen Investitionen. Und ich glaube, was total wichtig ist, wenn man das dann macht, also wenn man sich darauf einlässt, auf solche Investitionen, dann sollte man halt schon darauf bestehen, dass man da auch eine vernünftige steuerliche Äußerung von demjenigen bekommt, der letztlich diese Investitionen dort ermöglicht.
Oder man muss es selbst machen, dann ist man aus dem Modellhaften raus.
Na klar.
Das ist, glaube ich, so der Hier und Angelpunkt. Ja. Genau, eine letzte Entscheidung noch, die der BfH jetzt getroffen hat. Auch wieder eine, die wir schon vorausgesagt haben. Das ist das Urteil vom 4. Februar 25 8R4 aus 22. Das ist die Freiberufler-Mitunternehmerschaft, bei der einer der Freiberufler, in dem Fall waren das Zahnärzte, die ganze Verwaltung gemacht hat und nur noch ganz bisschen freiberuflich gearbeitet hat. Alle anderen haben ganz viel freiberuflich gearbeitet, also in dem Fall in Münder geguckt. Und da hat der BfH, wie wir es auch schon nach der mündlichen Verhandlung erwartet haben, entschieden, dass das für die freiberufliche Tätigkeit insgesamt dieser Mitunternehmerschaft ausreicht, solange eben dieser eine, nennen wir ihn mal Geschäftsführer oder Verwaltungschef, schon auch Freiberufler der Form nach ist und auch, wenn auch in geringem Umfang, noch freiberuflich tätig wird, ansonsten aber den Verwaltungskram macht, den auch ein Einzelunternehmer, Freiberufler letztlich erledigen müsste. Da kann man also in der Mitunternehmerschaft die Aufgaben so verteilen, ohne dass das schädlich ist.
Ja, top. So, die 30 Minuten sind um.
Die Zeit ist
genau. Also ich weiß nicht, Christian, willst du noch kurz aus den mündlichen Verhandlungen berichten im Schnelldurchlauf, so im Sinne von Dalli-Dalli?
Genau, ich kann ja noch kurz die Entscheidungen nennen, bei denen wir in der mündlichen Verhandlung waren. Das ist zum einen die Entscheidung 2R34 aus 22, die mündliche Verhandlung dazu. Da ging es darum, dass ein Gesellschafter eine Unterbeteiligung an seiner GmbH Co. KG an den Anteilen eingeräumt hat und an die Töchter geschenkt hat. Da war ein Widerrufsrecht vorgesehen in dem Schenkungsvertrag und die Steuer ist dann festgesetzt worden unter Berücksichtigung des alten 13a Erbschaftssteuergesetz unter Vorbehalt der Nachprüfung. Später ist die Schenkung widerrufen worden. Die Nutzungen, die die Töchter in diesem Zeitraum, in dem die Unterbeteiligung bestand, gezogen haben, die sind aber nicht widerrufen worden, die Schenkung insofern, sodass dann die Erbschaftssteuer, die Schenkungssteuer entsprechend für diesen Teil festgesetzt wurde. Und dann hat das Finanzamt aber die Begünstigung des 13a nicht mehr gewährt, weil das Finanzamt gesagt hat, ja, Nießbrauch, das ist ja nur so ein fiktiver Nießbrauch aus dem 29 Erbschaftssteuergesetz. Das ist nicht wie ein echter mitunternehmerischer Nießbrauch. Und da hat das der BfH doch relativ deutlich zu erkennen gegeben in der mündlichen Verhandlung, dass er diesen Nießbrauch als mitunternehmerischen Nießbrauch ansieht und deswegen hier die 13a-Begünstigung bestehen bleiben soll. Das ist jedenfalls unsere Vermutung, wie dieser Fall ausgehen wird. Der zweite Fall, auch wieder zweiter Senat, da ging es, nein, ich muss mich korrigieren, der zweite Fall, vierter Senat, da ging es um einen Missbrauch an einem KG-Anteil und die Frage, wer trägt denn die Veräußerungsverluste, wenn die KG veräußert oder liquidiert wird oder ihr Vermögen veräußert. Das ist der Fall 4R12 aus 21, das war eine Immobilien-KG, da haben die Kinder Anteile übertragen bekommen. Und am Ende ist die KG aufgelöst worden und es gab einen Veräußerungsverlust. Das ist jetzt sehr vereinfacht. Und dieser Veräußerungsverlust, der wurde allen gegenüber festgestellt, den Missbrauchsberechtigten als auch den Eigentümern an diesen Anteilen. Und dann war streitig, ob das richtig ist. Und das Finanzgericht hat gesagt, nee, also die Missbrauchsberechtigten, die haben hier keine Substanzsachen übernommen, die können dann eben diesen Veräußerungsverlust auch nicht festgestellt bekommen. Und da hat der BfH gesagt, wir müssen den Vertrag einfach mal auslegen. Der Vertrag, der geschlossen wurde, der entspricht dem gesetzlichen Leitbild. Da ist keine Verlusttragung vorgesehen und er ist auch so tatsächlich gelebt worden. Also ganz klassische Auslegungsmethode. Wir schauen uns an, was wurde vereinbart, wie wurde es dann gelebt. Auch da ist klar gewesen, der Missbraucher hat hier keine Verluste getragen. Deswegen erwarten wir hier eine Entscheidung, die eher in die Richtung geht, der Missbraucher, dem ist kein Veräußerungsverlust aus dem Gesamthandelsvermögen zuzurechnen. Zwei kurze Fälle noch. Sechster Senat, 6R20 aus 20. Da ging es um die Frage, der Gewinnaufschlag nach 6b ESDG ist der verfassungsgemäß. Da werden ja, wenn man die 6b-Rücklage einbucht und später nicht nach 6 Jahren auflöst oder verwendet, dann kommen 6% Zinsen.
Nein, Vorsicht, 6% Christian, du hattest es schon richtig geframed am Anfang.
Ich habe das Ergebnis schon vorweggenommen. Yeah, yeah. Dann kommt ein 6%iger Gewinnaufschlag dazu. Da sagt der Kläger, das muss doch verfassungsgemäß sein, 6%, weil jeder findet das Verfassungsgericht nicht gut. Da sagt der BfH, vielleicht ein Zitat aus der mündlichen Verhandlung, nicht überall, wo 6% draufsteht, ist auch Verfassungswidrigkeit drin. Und das ist wohl vielleicht auch das Ergebnis. Gibt noch ein paar mehr Gründe, das ist ja hier freiwillig. Also er hätte ja auch andere Optionen gehabt, als diese 6% eingehen zu müssen. Er hätte zum Beispiel investieren können, wie es der 6b vorsieht. Der hat also ein Wahlrecht. Das Ganze ist letztlich, soll den Zinsvorteil kompensieren. Und es ist ja gar kein Zins, sondern eben ein Gewinnaufschlag, sodass der in die Gewinnermittlung einfließt und dann durch andere Maßnahmen möglicherweise ausgeglichen werden kann. Deswegen vermutlich wird der BfH nicht zu dem Ergebnis kommen, dass die 6% in 6b ESDG verfassungs.
Das ist natürlich sehr, sehr kreativ, Christian, muss man sagen. Also den Gedanken könnte man natürlich auch erweitern, ja, auf ADV-Zinsen, Nachzahlungszinsen. Das könnten ja auch alles Nachzahlungsgewinnaufschläge und so werden, ne?
Ja, aber bei manchen steht ja Zinsen drin. Da wird es schwer
Die müsste man dann verändern, genau.
Ach, du meinst Kreativität für den Gesetzgeber. Ja, das ist natürlich möglich.
Das ist ja das, was wir heute hier aus unseren Fällen mitnehmen.
Wobei, da hat das ja auch schon, genau, also da, glaube ich, ist die Gefahr gar nicht so groß, dass das dem Gesetzgeber auch so schon auf die Füße fällt. Ganz kurz noch, nur so der Ausblick, den wir, oder der Eindruck, den wir gewonnen haben, ist, vielleicht hat man es mitbekommen, es gab ja diese Entscheidung, Veräußerung von Wirtschaftsgütern zwischen Schwesterpersonengesellschaften, die dann zum Bundesverfassungsgericht gelaufen ist, dort anhängig war unter dem Aktenzeichen 2 BVL 8 aus 13. Die ist jetzt zurück zum BfH gekommen, hat dort ein neues Aktenzeichen bekommen, 1 R4 aus 24. Und da sagt der Steuerpflichtige ja ganz vereinfacht, wir müssen keine stillen Reserven aufdecken, wir nehmen hier die anderen Vorschriften entsprechend, 6.5 ESDG zum Beispiel. Und der BfH sagt, ja, in der mündlichen Verhandlung hat er gesagt, es ist ja jetzt eine neue Besetzung in diesem Senat, der dieses Verfahren zum Bundesverfassungsgericht gebracht hat. Die Feststellungen, die das erstinstanzliche Gericht vor, weiß ich nicht genau, 10 Jahren ungefähr getroffen hat, sind ja doch sehr
länger her.
2013 oder so ist, glaube ich, schon sicher, oder?
Nee, das 13 war es dann beim Bundesverfassungsgericht offensichtlich. Ich schätze mal, dass das Ding,
so,
ist,
richtig,
das Ding
richtig
ist 20 Jahre alt, ja, was ehrlich gesagt, Christian, aber führ du erst zu Ende.
Vollkommen richtig, wie dem auch sei. Damals in der Vergangenheit hat das Finanzgericht sehr wenig tatsächliche Feststellungen getroffen, sodass möglicherweise man auf dieser Basis gar nicht so richtig gut entscheiden kann. Deswegen muss man jetzt nochmal untersuchen, ob man nicht, auch wenn das wirklich sehr schmerzhaft für den Steuerpflichtigen wäre, vielleicht doch zurückverweisen muss. Oder, da auch das wurde diskutiert, ob nicht doch ein Verfahrensfehler in dem Verfahren ist, dann würde man sich aber wenigstens die Zurückverweisung ersparen. Das nur als Ausblick, wie diese fast unendliche Geschichte jetzt möglicherweise doch noch weitergeht.
Aber damit machen wir jetzt auch Schluss. Also das ist ja wirklich kaum.
Aber das geht eigentlich nicht. Da müssen wir vielleicht nur einen Satz dazu sagen. Ja, also da hatten wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Ja, also die Frage, was ist eigentlich das Steuerrecht in der Zeit? Ja, und das geht nicht, dass Entscheidungen hier 20, 25 Jahre vor sich hin dimmern und dann so etwas passiert am Ende. Also schon schlimm genug, dass es so lange dauert für einen Steuerpflichtigen, weil man sucht ja Rechtsschutz. Und ehrlich gesagt, da muss auch was passieren, auch gesetzgeberisch an der Stelle. Ja, das gilt ja für das gilt auch für die Unternehmen. Ja, also dass da irgendwie Betriebsprüfungen noch stattfinden zu Jahren, ey, wirklich, die irgendwie, da kann sich kein Mensch mehr dran erinnern, da war im Unternehmen kein Mensch. Ja, und so, ich finde, da muss man einfach, wenn man über Bürokratieabbau spricht, da gehört auch das hin, da gehört auch hin, dass die Gerichte wirklich zeitnah entscheiden müssen, damit auch Rechtsfrieden entsteht.
Wobei man hier ja tatsächlich auch sagen muss, allein wenn man die Aktenzeichen anschaut, das ist aber ja ein bekanntes Problem, das man wirklich angehen muss, gerade auch was das Bundesverfassungsgericht angeht. Das hat ein 13er Aktenzeichen. Da ist es also anhängig geworden, nachdem es im Finanzgericht beim BFH, da war es beim Bundesverfassungsgericht 2013, relativ früh dem Eingangsaktenzeichen nach. Und jetzt haben wir 2024, da kam es zurück, da hat der BFH jetzt relativ schnell die mündliche Verhandlung gemacht, aber allein diese 12 Jahre oder 11 Jahre, die es da beim Bundesverfassungsgericht war, allein das ist, selbst wenn man am Ende Erfolg hat, natürlich schon sehr schmerzhaft.
Das ist so.
Man kann da nur schwer den Leuten dazu raten, selbst wenn man überzeugt davon ist, dass hier grundrechtlich ein Problem ist, das übersehen wurde, dass man das wirklich anregt vor Gericht oder da den Weg beschreitet.
Genau, was man, glaube ich, auch sagen muss, also wo wir gerade so ein bisschen ja auch Bashing betrieben haben, der BFH ist in letzter Zeit, muss man sagen, wirklich flink mit seinen Entscheidungen. Ja, also der erste Senat war das ja immer schon, aber ich habe so das Gefühl, das ist jetzt quer durch die Senate, wird hier flott entschieden und das muss man auch mal lobend hervorheben. Ja.
Das ist so, aber das, genau, ist eben der BFH und diesen Spirit kann man noch hoffen, dass er sich ausbreitet in alle Richtungen, nach oben und nach unten und nach links und nach rechts, dass die Gerichte wieder zügiger arbeiten. Das ist doch ein schönes Ende. Wir sind verhalten positiv.
Absolut. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.
Tschüss.
Macht's gut, ihr Lieben.
Taxpod, der Steuerpodcast.